NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Januar 1797. Der Geburtstag des Sibirienreisenden und Geographen Ferdinand von Wrangel.
Von Häuptlingen der an der Küste lebenden Tschuktschenstämme hatte man manches über ein im Norden liegendes Land gehört, dessen hohe Berge sie nördlich von einem Ort, den sie Jakan nannten, an heiteren Sommertagen gesehen zu haben behaupteten.
Schrieb Ferdinand von Wrangel 1823 auf seiner Expedition in Sibirien. Die Wrangel-Insel findet man auf Landkarten, die Russland in seiner ganzen Ausdehnung zeigen, immer ganz oben rechts am Rande der Ostsibirischen See. Doch erst wenn man auf den Globus schaut, begreift man die riesigen Entfernungen und geografischen Zusammenhänge. Alaska ist nicht weit, selbst Kalifornien ist von hier näher als Moskau.
Mit größter Aufmerksamkeit betrachteten wir lange den Horizont. In der Hoffnung, bei der reinen Atmosphäre vielleicht etwas von dem Land im Norden zu erspähen.
Die meiste Zeit des Jahres versinkt die Wrangel-Insel, die etwa so groß ist wie Kreta, in arktischer Kälte, Nebel und Eisstürmen. Nur im kurzen Polarsommer stehen ein paar Blümchen im Gras. Wölfe, Rentiere, Moschusochsen und etwa 1000 Eisbären leben in dieser baumlosen Tundralandschaft. Der alte sowjetische Militärstützpunkt ist lange verlassen. Nur eine Handvoll Wildhüter wohnt heute auf der Wrangel-Insel, dem nördlichsten Weltnaturerbe der UNESCO. Der Namensgeber der Wrangel-Insel war ein deutscher Baron aus Estland, Admiral der kaiserlich-russischen Marine. Ferdinand von Wrangel wurde am 9. Januar 1797 geboren. Schon im Alter von 10 Jahren war er vollweise.
Innerhalb von einem halben Jahr verstarben Vater und Mutter.
Rechtsanwalt Dr. Peter Friedrich Krienitz aus Hamburg ist der Ururenkel von Ferdinand von Wrangel. Wir erreichten ihn über Skype in Estland. Er wohnt östlich von Tallinn auf dem alten Gut Röhl, das einst seinem berühmten Vorfahren gehörte. Peter Krienitz beschäftigt sich seit langem mit der Biografie Ferdinand von Wrangels.
Er lebte dann bei der Schwester seiner Mutter in Südestland. Und hat dort mit seinen Wrangelvettern also ein unkompliziertes, wunderbar unbeschwertes Leben gehabt. Als 10-Jährige waren immer draußen, haben Buden gebaut, geangelt, hatten auch kleine Pferde schon.
Die Familie beschloss, den elternlosen Ferdinand nach St. Petersburg in die Seekadettenschule zu schicken. Deutsche Adlige vom Baltikum besaßen unter Zar Alexander I. gute Karrierechancen im russischen Militär. 1815 kam Ferdinand von Wrangel zur baltischen Flotte nach Reval, Tallinn. Der ruhige Dienst an der Ostsee langweilte den abenteuerlustigen Ferdinand. Zufällig erfuhr er, dass eine russische Weltumsegelung ausgerüstet wurde.
Wie ein elektrischer Schlag durchzuckte mich diese Nachricht. In jener Zeit waren Reisen um die Welt für unsere Marine etwas sehr Seltenes und der höchste Wunsch für jeden Offizier.
2 Jahre dauerte die Reise auf dem Segelschiff über den Atlantik nach Rio de Janeiro, ums Kap Horn, die Westküste Amerikas hinauf, durch die Südsee zu den Philippinen, schließlich um Afrika herum zurück.
Das erste Erscheinen der Palme, die Sonne im Scheitel, der zauberhafte Farbenschmelz nach Sonnenuntergang in den Tropen, das Aufsteigen nie gesehener Sternbilder, das Feuerleuchten des Meeres, das alles bildet ein so überaus reiches Panorama, dass der Geist ergriffen wird und man ein langes, reiches Menschenalter durchlebt zu haben glaubt.
Zurück in Russland betraute der Zar Ferdinand von Wrangel 1819 mit einer Expedition in den äußersten Nordosten Sibiriens. Dieses unwirtliche Randgebiet des russischen Riesenreiches sollte erforscht werden und es galt herauszufinden, ob nördlich von Sibirien noch Land existiert, das ein Kosake namens Andreev gesehen haben wollte.
Es war in jener Zeit unklar, der Küstenverlauf dort in Nordostsibirien. Und der Zar wollte wissen, wie da die Küste verläuft, ob es dort dieses sogenannte Andrejewsche Land gibt, was es damit auf sich habe, ob unter Umständen eine Art Inselanbindung nach Alaska bestünde.
Wrangel besuchte Vorlesungen in Astronomie und Mineralogie und lernte selbst ein Barometer herzustellen. Im Frühling 1820 ging es mit der Postkutsche über Moskau zunächst 6000 Kilometer nach Irkutsk, dann mit dem Boot die Lena stromabwärts nach Jakutsk, schließlich immer weiter nordwärts zu Pferd und mit dem Hundeschlitten bis an die Kolyma. Es war Oktober und die Temperaturen fielen bereits auf minus 20 Grad. Wrangel ahnte nun, was noch auf ihn zukommen sollte und musste sich neu einkleiden lassen.
Über meinen Anzug kamen eine Unterjacke mit Brustlatz, mit weißem Steinfuchs und weite Hosen mit Hasenfell gefüttert. Dann wurden doppelte Socken aus weichem Fell junger Rentiere angezogen und hohe Stiefel aus ebensolchem Fell. Über das Ganze kam ein weiter Sack mit Ärmeln aus weich gegerbtem doppelten Rentierfell mit einer großen Fellkapuze. Über das alles wird dann noch eine ungeheure Fuchsmütze mit breiten Ohrenklappen gestülpt.
Ausgerüstet wie ein Tundranomade unternahm Ferdinand von Wrangel 4 Wochen lange Eisfahrten. Das ging nur am Ende des Winters, von Februar bis April, wenn der Tundraboden festgefroren ist und die Eisdecke trägt. Mit dem Hundeschlitten ging es aufs Meer hinaus, bis zum gefährlichen Packeis, wo das Salzwasser hervortritt.
Die unermessliche, mit ewigem Eis bedeckte Meeresfläche, über die die matten Strahlen der niedrig am Horizont stehenden Polarsonne wirkungslos hinstreiften, die grauenvolle Abwesenheit alles Lebendigen und die völlige Totenstille, die uns umgab, machten ein Bild der erstarrten Natur aus, das nicht zu beschreiben ist. Wir standen an der Grenze der belebten Schöpfung.
Man muss sich ja vergegenwärtigen, Feuerstein und Zunder brauchte man, um Feuer zu machen. Bei 40 Grad minus mit erstarrten Fingern, das nicht immer funktioniert.
Auf der Suche nach festem Boden im Norden Sibiriens ging Wrangel große Risiken ein. Die Abenteurer trieben auf Eisschollen ab und manchmal schafften sie es nur mit Glück zurück an Land. Peter Krenitz.
Es war ein sehr beschwerliches Leben. Das hat an ihm gezehrt. Er ist mit fast kranken Augen durch den weißen Schnee nach Hause gekommen, ist zweimal in großer Lebensgefahr gewesen, hat aber die Küste vermessen können.
Das Andrejewsche Land fand Ferdinand von Wrangel nicht. Nach Abschluss der Küstenexpedition im Mai 1823 resümierte er:
Obgleich wir bis jetzt über sein wirkliches oder fabelhaftes Dasein nicht mit Bestimmtheit entscheiden können, haben unsere wiederholten Eisfahrten in verschiedenen Richtungen gezeigt, dass sich in jeder nur erreichbaren Entfernung von der Nordküste Asiens aus ein solches Land nicht befindet.
Ferdinand von Wrangel hat die Wrangelinsel nicht erreicht oder auch nur gesehen. Die Entfernung zum Festland ist 150 Kilometer. Eine Sichtung wäre trotz der Erdkrümmung wohl möglich gewesen. Die höchste Erhebung dort ist über 1000 Meter. In seiner Landkarte des ostsibirischen Küstenstreifens platzierte Ferdinand von Wrangel ein unklar umrissenes Eiland am ungefähren Ort und vermerkte:
Berge, bei heiterem Sommerwetter vom Kap Yakan sichtbar.
Erst später, 1867, war ein Engländer, ein Kapitän namens Long, im Norden des Kap Yakan und entdeckte dort tatsächlich diese Insel und hat ihm zu Ehren, weil das eben von Wrangel erkannt worden war, diese mutmaßliche Insel, dann bestätigt und die von ihm angegebenen Angaben in der Karte verifiziert und ihm das belassen, sodass diese Insel das Wrangelland hieß.
»1829 wurde Ferdinand von Wrangel zum Generalgouverneur der russisch-amerikanischen Kolonien ernannt. Nun musste eine Ehefrau gefunden werden, eine Gefährtin für abenteuerliche Jahre im wilden Alaska. Wrangel fuhr nach Estland, um dort bei den deutschen adligen Familien sein Glück zu versuchen. Als seine Kutsche eine Panne hatte, traf er zufällig die Tochter des Barons Wilhelm von Rossillon.
Da durchfuhr es ihn und er sagte, ich wusste, das ist sie. Zwei Tage später hat er bereits angeklopft am Hause der Rossillons. Es wurde Elisabeth, 19 Jahre jung, herbeigerufen und sie hat Ja gesagt. Die Brautzeit dauerte nur 2 Wochen. Also unglaubliches, bewegendes Ereignis. Die beiden, die gläubig waren, haben es als eine Fügung verstanden, dass der Herr sie zusammenstellt.
Auf der langen Reise durch Sibirien wurde in Irkutsk das erste Kind geboren. Mit dem Säugling in einer Tragetasche aus Leder erreichte die junge Familie Ochotsk am Pazifik. Nach wochenlanger Überfahrt landeten sie schließlich 1830 in Sitka an der südlichen Küste Alaskas. Ferdinand von Wrangel war oft wochenlang unterwegs. Er inspizierte die russischen Kolonien an der Westküste Amerikas bis hinunter nach Kalifornien. Er stellte Abschusspläne für Pelztiere auf und verzeichnete die Waldbestände auf den tausendbergigen Inseln des Alexander-Archipels. Auch in Alaska gibt es seitdem ein Wrangel Island.
Ein ganz weitsichtiger Mann, denn der Artenschutz und überhaupt Waldbestände zu sichern in Zeitetappen von 100 Jahren oder dergleichen zu denken, setzt ja eine ganz andere Betrachtungsweise voraus, als wenn man nun einfach nur nimmt und pflückt.
In Sitka wurde Wilhelm, der Urgroßvater von Peter Krinitz, geboren. Elisabeth von Wrangel kümmerte sich um die Kinder und die Kontakte zu den Einheimischen, Indianer, Kreolen und russische Beamte. Ansonsten führte sie ein einsames Leben. Das Haus des Gouverneurs von Alaska stand auf einem Felsvorsprung, vor dem Fenster das Meer, oft im Nebel, im Hinterland die verregnete Wildnis. Höhepunkt des Jahres war für Elisabeth die Ankunft des Postschiffes im Juni.
Ein Schleier am Horizont. Ich habe ihn entdeckt. Wir unterscheiden die drei Masten. Das ist ein Schiff für weite Fahrten. Da ist die russische Flagge. Es ist die Post. Endlich. Die Briefe, die Zeitungen bedecken den Tisch. Da sind sie alle geöffnet und mit lauter guten Nachrichten. Ach, sie sind ein Jahr alt. Werden sie nicht nach einem Jahr durch Trauer ersetzt werden? Nein, zurück die Zweifel und Herzensangst. Das hieße die Güte Gottes verkennen.
Nach 5 Jahren kehrte die Familie 1835 nach Russland zurück. Ferdinand von Wrangel wurde zum Admiral befördert. 1840 machte man ihn zum Direktor der russisch-amerikanischen Kompanie in St. Petersburg. Als 25 Jahre später Alaska an die Vereinigten Staaten von Amerika verkauft wurde, stimmte Wrangel als Mitglied des Reichsrates entschieden dagegen. Er kannte den Wert Alaskas. 1840 kaufte Ferdinand von Wrangel den Gutshof in Ruhl in Estland von Elisabeths Großvater. Er war die meiste Zeit in St. Petersburg, sie führte das Gut. Per Brief kamen Anweisungen, praktisch jede Postkutsche wurde genutzt. Etwa 1000 Seiten Korrespondenz zwischen den Eheleuten sind erhalten, eine reiche Quelle für das Leben der deutsch-baltischen Adligen im russischen Kaiserreich.
Sie haben sich hier um die Menschen mitgekümmert. Bei Krankheit waren sie zugegen. Der Medizinschrank war im Haus. Sie haben die Schule gebaut für die russischen Kinder. Das kann man also aus diesen Briefen wunderbar ersehen, wie Gewächshäuser gebaut werden, wie sie Spargel anbauen und sie die Obstbäume bestellen und pflanzen lassen.
Zum Hochzeitstag 1843 schrieb Ferdinand an Elisabeth:
Das Bewusstsein trage in deiner Seele, dass du einen Menschen, den dir der gute Gott zum Lebensgefährten gegeben, nicht allein glücklich machst, sondern durch Liebe und Milde sein verrostetes Herz für Gefühle empfänglich gemacht hast, die er ohne dich nicht gekannt hätte. Ein Dankgebet zum himmlischen Vater für so große Gnade. Er segne dich, du mein Alles und Teuerstes, und geb dir Kraft, das begonnene Werk, mich zu dulden und zu lieben, bis ans Ende durchzuführen.
1849 kehrte Ferdinand von Wrangel zurück nach Estland. 5 Jahre später starb die geliebte Ehefrau. Der immer loyale Diener des Zaren hatte keine Freude mehr an der Arbeit. Russifizierungstendenzen und Deutschenfeindlichkeit im russischen Staatsapparat machten ihm schwer zu schaffen. Von den Strapazen seines kräftezehrenden Lebens geschwächt, ließ er sich 1864 beurlauben. Trost gab ihm nur noch die große Familie. Ferdinand von Wrangel starb 1870 in Dorpat.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an Ferdinand von Wrangel, der am 9. Januar 1797 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.